will vor der Predigt ein paar Sachen zu mir persönlich sagen. Ich bin 57 Jahre alt, geboren auf einer Insel im Roten Meer in West-Berlin. Und bin nächsten Donnerstag mit meiner Frau Kerstin 33 Jahre verheiratet. Meiner Frau geht relativ gut, abgesehen davon, dass sie vor 3 Wochen vom Pferd gefallen ist und sich einen Finger gebrochen hat. Aber ansonsten geht's ihr gut. Und wir haben zusammen 5 prachtvolle Kinder in zunehmendem Reifegrad, also einigermaßen erwachsen. Eine Prinzessin und 4 Prinzen. Die Tochter ist verheiratet seit 3 Jahren. Und die Jungs zwischen 16 und 26, der Jüngste, der Kleinste ist jetzt so. Also ist immer schön was los. Beruflich bin ich von ersten Beruf Landschaftsgärtner, habe also was Praktisches mit Natur gelernt. Bin seit 27 Jahren Pastor im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden als Hauptberuf und außerdem Spieleautor und Wildnis- und Erlebnispädagoge. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie das alles zusammenpasst und ich das alles unter einen Hut kriege, abgesehen von Selbstmanagement und so weiter, ich versuche einfach, wirklich einfach, trinitarisch zu leben. Ich habe eine Firma für Trinität gegründet, die Dynamis-Kooperation, und der Name ist Programm. Dynamis heißt Kraft, Kraft Gottes. Und Kooperation heißt Zusammenwirkung. Und ich glaube, darin liegt ein Schlüssel für ein gutes Leben, dass man sagt, ich gucke, welche Kraft kommt von Gott, welche Impulse kommen von Gott und wo kann ich mit ihm und mit anderen Menschen zusammenwirken. Und ich habe letzte Woche gerade zu jemandem, der war so theologisch ausgebildet, habe gesagt, ich leite eine Firma für Trinität. Dann hat er gesagt, was ist das denn? Sage ich, ja, Dreieinigkeit. Sagt er, ja, das weiß ich auch. Das heißt eben Outdoor Games und Spirit. Ich versuche mit Gott, dem Vater, in der Schöpfung unterwegs zu sein. Betreibe in Quedlinburg ein Survival-Gelände mit ein paar tausend Quadratmetern. Da habe ich jetzt letzte Woche gerade die Dächer neu decken müssen für die Schuppen. Mit Gott, dem Sohn, sitze ich am Spieltisch, weil wir sind ja Kinder Gottes. Und Kinder, wenn man die lässt, die spielen den ganzen Tag. Und da ist die Seele frei und es macht Spaß. Und Spiele sind für Freude, für Gemeinschaft. Und nebenbei dienen sie der Charakterentwicklung. Das haben wir gestern bei Rage wieder gemerkt. Ja? Also ja, man hat Gemeinschaft mit Leuten, man hat Spaß. Spiel ist immer irgendwie freiwillig. Und gleichzeitig hat es mit Regeln und Lebenslernen zu tun und so. Deswegen mache ich das sehr gerne. Und ja, mit Gottes Geist sind wir sowieso unterwegs in Lebensbegleitung. Ich mache Gemeindeberatung. Und wenn dich das alles interessiert, ich habe meinen Tisch unten noch aufgebaut und im Kirchencafé kannst du also nachher mal gucken. Falls du noch nicht alle Weihnachtsgeschenke hast, dann findest du bei mir ganz bestimmt was für die lieben Freunde und Verwandten. Und ich habe so einen Newsletter, den ich sehr unregelmäßig verschicke, also nur alle paar Wochen mal was. Und dann kriegst du Nachrichten aus der trinitarischen Welt. Wenn du magst, kannst du dich bei mir eintragen und ein bisschen an meinen Abenteuern so partizipieren. Und vor der Predigt würde ich ganz gerne nochmal beten, und seid doch so gut und steht dazu auf. Lieber himmlischer Vater, danke, dass du hier bist, dass du uns siehst, dass du uns meinst, dass du uns willst, du hast uns geschaffen als Menschen und du hast uns dann auch noch berufen und neues Leben gegeben. Danke für die Anwesenheit deines Heiligen Geistes in uns und zwischen uns und durch dein Wort. Und Gott, wir bitten dich, dass du heute wieder dieses Wunder tust, dass du jeden von uns ansprichst. Nur du kannst das. Dass du gute Gedanken gibst, dass du die richtigen Fragen stellst oder Fragen beantwortest. Wir bitten dich, dass du unsere Empfindungen ansprichst, unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Sehnsüchte, unsere Ängste, einfach so, wie wir sind. Dass du Heilung und Trost gibst, wo es notwendig ist, weiten Blick und Vision und Kraft für die kommende Woche und die kommenden Wochen. Herr, ich bin mir sehr bewusst, dass das ein kühnes Gebet ist, was weit über die menschlichen Möglichkeiten hinausgeht. Aber Herr, wir verstehen dich so, verstehen dein Wort so, dass du möchtest, dass wir so beten, weil du und nur du das auch in Erfüllung gehen lassen willst. Und deswegen beten wir so, in Jesu Namen. Amen.
Nimm gern wieder Platz.
Jetzt meine ich, dass hier eigentlich eine Bibel liegen sollte. Wenn ich die nicht hier habe, dann habe ich sie wahrscheinlich mit in den Gebetsraum genommen. Ich gehe mal eben gucken, ob sie da noch liegt. Ansonsten predige ich aus dem Kopf. Ich finde das bei afrikanischen Predigern immer ein bisschen komisch, wenn da extra ein Bruder kommt, der die Bibel dem Prediger auf die Bühne bringt. Das ist von deren Kultur vollkommen okay, aber wenn das mit Schusslichkeit zu tun hat, ich glaube, dann ist das in Ordnung. Zwei Bibelverse, die mich wirklich in den letzten Jahren sehr beschäftigt haben, sind aus Hebräer 12, und zwar die Verse 26, 27. Dort heißt es, früher schon erschütterte Gottes Stimme die Erde. Aber jetzt hat er die Zusage gegeben, noch einmal werde ich alles erschüttern, nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Die Worte noch einmal zeigen, dass bei dieser Erschütterung die ganze geschaffene Welt umgewandelt werden soll. Bleiben wird nur das, was nicht erschüttert werden kann. Mir sind diese beiden Verse begegnet in einem Jüngerschaftskurs, den wir in unserer Gemeinde zu Ende der Corona-Zeit gemacht haben. Unsere Gemeindeleitung hat gesagt, oh, wir müssen irgendwie was gucken, dass wir das geistliche Leben wieder ankurbeln, die Beziehungen, Heilung. Und dann wurde vorgeschlagen, wer mit wem so in eine Jüngerschaftsgruppe gehen soll. Bei drei Männern, also wo ich dazu gehört habe, sagte einer, nee, das ist mir alles irgendwie, der hat sich nicht drauf eingelassen. Und mit dem anderen hatte ich eine sehr gute Gebetszeit über Monate. Und besonders dieser Vers, diese zwei Verse haben uns beschäftigt, denn natürlich, wir gehen durch Erschütterungen. Und im Kern heißt es, dass am Ende der Zeit einmal alles erschüttert werden wird, was erschüttert werden kann, damit das Unerschütterliche hervortritt. Und das ist das, was wir erleben. Wir erleben Erschütterungen in der ganzen Welt auf allen Ebenen. Im politischen, im ökologischen, im wirtschaftlichen, in den Familien, in den Persönlichkeiten, ja, und auch in Kirche und Gemeinde. Und in Summe würde ich sagen, Gott lässt das zu, weil er sagt, nur das, was wirklich mit ihm verbunden ist, was aus ihm und mit ihm und von ihm und durch ihn geschieht und gelebt wird, nur das, was wirklich Bestand haben wird, das möchte er, dass es gelebt wird. Und alles andere? Also Billy Graham soll ja mal gesagt haben, dass 90% aller kirchlichen Veranstaltungen ungehindert weitergehen würden, wenn der Heilige Geist sich komplett von der Erde zurückzieht. Wir würden es gar nicht merken. Sondern wir würden einfach weitermachen mit unserem Programm. Nee, bei euch bestimmt nicht. Also nur bei den anderen Gemeinden, die ich alle kenne. Ja? Und wirklich, wie vieles tun wir aus eigener Kraft? Weil wir es so gewohnt sind. Und ich kenne Zeiten, wo ich zu Gott gegangen bin und ich hatte eine lange Agenda von Dingen, die mir auf dem Herzen waren und manche davon waren mir sehr, sehr wichtig. Und ich hatte den Eindruck, Gott sitzt auf seinem Thron mit großer Gelassenheit und sagt, Johannes, schön, dass du da bist. Aber ich möchte mit dir über was anderes reden. Und ich gebe zu, dass Gott mich mit seiner Souveränität da manchmal schon ganz schön, ich sage es ganz auf menschlich, genervt hat, herausgefordert. Und dann geht es darum, wer sitzt eigentlich auf dem Thron? Ist es Gott oder sind es meine Wünsche? Und da waren teilweise Wünsche, die ich hatte oder Nöte, wie mit einem Tresor zugeschweißt. Und er wollte mit mir darüber nicht reden. Aber über anderes, was auf seiner Agenda war, darüber wollte er sehr wohl reden. Und dann heißt es, Frömmigkeit ist die Entscheidung, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit bedeutet, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Und wenn wir dieses einfache Gebet sprechen im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann heißt das ganz konkret, meiner nicht. Und dann darf ich mich fragen, Gott, liebst du mich denn? Also ich habe hier meinen Willen mitgebracht und du lässt mich nicht zum Zuge kommen. Liebst du? Natürlich liebt er mich. Er liebt dich über alles. Unabhängig von deinen Leistungen und unabhängig von deinem Scheitern. Das ist doch das, was wir glauben. Dass Gott uns liebt, unabhängig von unserer Leistung und unabhängig von unserem Scheitern. Und deswegen können wir als Christen ja so entspannt leben. Deswegen können wir auch in Gemeinde total entspannt mit unseren Fehlern umgehen und ganz mutig Neues probieren, weil wir wissen, wir sind von Gott geliebt, so wie wir sind. Ob wir jetzt bei der Gemeindeleitungswahl Ende Oktober gewählt werden oder nicht, wir können sagen, wenn Leute mich vorschlagen, ja, dann bin ich bereit, mich berufen zu lassen. Nur, in der Gemeinde fällt uns das immer ganz leicht, Zwinker. Außerhalb leben wir so unser Leben und das ist ganz schön spannend und mitunter herausfordernd. Unser Land, unsere Gesellschaft ist an mehreren Stellen bis zum Zerreißen gespannt. Zwischen links und rechts, zwischen arm und reich, verschiedene Lebensentwürfe. Und ich habe ja gesagt, ich bin gelernter Wossi. Aus irgendwelchen Gründen gibt es diesen Spruch, ich bin gelernter Ossi. Ich habe, obwohl ich seit 1997 in Ostdeutschland lebe, noch nicht rausgefunden, warum man als Ossi nicht geboren sein kann, sondern man muss es gelernt haben. Man kann aber die Spannungen in unserem Land besonders an der Linie zwischen West und Ost am besten quasi mit Händen greifen. Wenn wir uns die Wahlergebnisse angucken, werden dadurch genau die Grenzen der ehemaligen West- und Ostbundesländer abgebildet. Und ich gehöre zu einer Gruppe seit einigen Jahren, Geistliche Gemeindeerneuerung Ostdeutschland, die fest die Überzeugung hat und die Erfahrung macht, Gott ist in Ostdeutschland aktiv und will in und durch Ostdeutschland etwas tun. Und keine Sorge, das heißt nicht, dass er in Westdeutschland nicht aktiv ist. Ja? Also Gott kann ja sehr wohl in verschiedenen Bereichen in besonderer Weise aktiv sein. Aber wir beobachten, dass Entwicklungen, die gesamtdeutsch sind, in Ostdeutschland in einer besonderen Deutlichkeit zu sehen sind. Und dass Gott aber in Ostdeutschland auch Dinge schon vorbereitet hat, sodass wir sagen, seit Anfang des Jahres, das ist eine relativ neue Entwicklung bei uns, wir glauben, dass die Christen und die Gemeinden in Ostdeutschland etwas einzubringen haben in den gesamtdeutschen Diskurs. Und das ist für beide Seiten eine Umstellung. Also es ist oft immer noch so, ja, die Ostdeutschen, die brauchen uns, ja. Also, die brauchten wirtschaftliche Unterstützung und jetzt müssen die noch ein bisschen Demokratie lernen und so. Christen in Ostdeutschland haben Erfahrungen gemacht, die gesamte Gesellschaft überhaupt mit Mangel umzugehen. Und gerade wenn man Christ gewesen ist und jetzt, also in Sachsen-Anhalt sind so 13% nominelle Christen, also eine ganz klare Minderheit. Und das ist etwas anderes, wenn du weißt, wir sind hier eine Minderheitskirche. Und wir leben auch ganz klar gegen den gesellschaftlichen Trend. Und dann trotzdem für Christus zu stehen, wie mein alter Gemeindeleiter aus Neustrelitz, der Karl-Heinz Söcknig, ich habe ihn gestern schon zitiert, gesagt hat, und wenn du weißt, Jesus steht zu dir, auch wenn der Wind von vorne kommt. Und es könnte ja sein, dass da Erfahrungen drin stecken, die auch für uns als ganzes Land hilfreich sind. Mein lieber Freund Andreas aus Halberstadt, der zu unserer Gruppe geistliche Gemeindeerneuerung Ostdeutschland gehört, der sagt, die Frucht in Ostdeutschland ist nicht groß, aber sie ist resilient und süß. Das sind Leute, die haben Erfahrung mit ihrem Heiland gemacht. Ihr auch, ja? Keine Sorge. Aber dass da etwas zusammenkommen würde, Gebetspartnerschaften, Austausch und dass man noch mehr voneinander lernt. Denn ihr könnt ja mal überlegen, wie ist deine Prognose für unser Land? Ist es in 5 Jahren einfacher oder schwieriger? Oh, ich habe gehört, rhetorische Fragen werden bei euch in der Predigt manchmal beantwortet, ja? Also es wäre total cool, wenn es in 5 Jahren einfacher und lockerer in unserem Land wäre. Und der Wohlstand bleibt erhalten. Ich habe in den letzten Monaten mir angewöhnt, oft zu beten, Gott, danke für unseren Wohlstand, danke für unsere Freiheit, danke für unseren Frieden. Bitte mach, dass das bewahrt bleibt. Das habe ich vor einem Jahr noch nicht gebetet. Aber ich gewöhne mir das an. Ich habe im Sommer 2022 10 Ukrainer bei mir auf der Terrasse sitzen gehabt. Meine Nachbarn kommen aus der Ukraine und ich hatte beim Spring Festival 15 ukrainische Bibeln geschenkt bekommen und habe meiner Nachbarin gesagt, wenn du Leute kennst, die vielleicht Bibel lesen wollen, ich gebe dir ein bisschen Bibelunterricht. Witzigerweise, zwischen dem Spring Festival und Magdeburg sind mir 5 ukrainische Bibeln schon abhanden gekommen, weil andere Leute gesagt haben, ich will die haben. Und dann saßen dort 10 ukrainische Akademiker, intelligente Menschen, hatten so ein bisschen christliche Restbestände von Bibellesen, keine Ahnung. Und dann sagt der eine Arzt, vor einem Jahr habe ich gesagt, in 5 Jahren werden wir uns zurücksehnen zu den ruhigen Corona-Zeiten. Ich hätte nicht gedacht, dass es nur ein Jahr dauern wird. Ja, er hat gedacht, in 5 Jahren wird es ein bisschen schwieriger und tatsächlich hat es nur ein Jahr gedauert. Und ihr Lieben, ich will euch keine Angst machen, sondern ich möchte, dass wir die Realität unserer Zeit ans Kreuz Christi bringen und sagen, er ist doch die Lösung für all unsere Sorgen, für all unsere Anliegen, auch für Ängste. Vor 2 Wochen kam mein 16-jähriger Sohn Lukas nach Hause und sagt, Papa, hast du gehört, was der Pistorius vorhat, was der beschlossen hat? Nächstes Jahr gibt's einen Fragebogen, der ist noch freiwillig. Übernächstes Jahr ist Musterung, die ist nicht mehr freiwillig. Und dann ist er 18. Ich habe, wie gesagt, 4 Söhne, von denen wird es wahrscheinlich 3 betreffen, wenn es Wehrpflicht gibt. Und dann normalerweise redet er nicht so viel über das, was in den Nachrichten los ist. Aber an dem Tag musste das raus und am nächsten Tag am Frühstückstisch gleich nochmal. Normalerweise ist mehr Computerspielen, Freundin, Gemeinde, Jugendgruppe und so. Ja, aber das hat ihn beschäftigt. Und dann hat er gesagt, ja, und ich bin auch bereit hinzugehen. Wenn ich, Lukas, weißt du, was das bedeuten kann? Du kannst da sterben, sagt er, ja, und dazu bin ich auch bereit. Ein 16-Jähriger. Es hat eine Woche bei mir gedauert, bis ich gebetet habe, Herr, danke für die Ewigkeitshoffnung, die mein Sohn hat. Abseits von allen politischen Dingen, dass meine Kinder wissen, wo sie hingehen, wenn dieses Leben zu Ende geht. Und wenn wir alles verlieren, dass wir dann Dinge haben, die unverlierbar sind, die wir behalten. Wie gesagt, vielleicht wird ja in 5 Jahren alles einfacher und besser. Aber ich glaube, dazu müsste ein Wunder geschehen. Dazu müsste Erweckung in unserem Land ausbrechen. Und ich bete regelmäßig dafür, dass Gott den Geist des Gebets ausgießt, den Geist der Sehnsucht nach ihm und dass die Menschen erkennen, wo wir eigentlich im tiefsten unseres Herzens die Sehnsucht nach haben. Denn jeder Mensch hat Sehnsucht. Und Jesus sagt, wie sehr habe ich mich gesehnt, mit euch das Mahl zu halten. Mit großer Sehnsucht. Dass die Menschen erkennen, wo diese Sehnsucht eigentlich hinführt und dass dazu auch der Geist der Umkehr, der Buße in unserem Land ausgegossen wird. Denn wir haben so viel tolle Dinge, so viel Wohlstand, so viel Segnung und gleichzeitig sind Dinge, die einfach nicht mit Gott kompatibel sind. Und nur Gottes Geist kann uns sagen, was das praktisch bedeutet. Ein Schlüssel für uns ist ein Gleichnis, was Jesus in Matthäus 13 sagt. Und zwar, wenn du dich manchmal fragst, wird die Welt eigentlich, wird alles immer schlimmer? Manches ist doch total gut. Oder wird eigentlich alles immer besser? Also ich würde sagen, für alle, die wir hier sitzen, ist in den letzten Jahrzehnten das Leben eigentlich immer besser geworden. Meine Kinder sagen, Papa, wir kennen gar keinen Mangel. Also alleine, wenn man nur mal Telefon anguckt oder Autos, oder also mit was sind wir vor 30 Jahren unterwegs gewesen und heute sind das halbe Raumschiffe, bloß dass da noch Reifen dran sind. Und damit auch keiner denkt, ich rede hier der Ostalgie das Wort. Jeder, der in Ostdeutschland sagt, er möchte zurück in die DDR, sage ich bitte Handy abgeben, wieder Trabi fahren und bitte Toilette mit dem Nachbarn zusammen auf der halben Treppe. Also manchmal denken wir so, ach, wir möchten uns zurücksehen in die guten alten Zeiten, die auch nicht so toll waren. Aber es hat sich was rauskristallisiert. Dieses prüft alles und behaltet das Gute. Ich habe eher den Eindruck, heute sagen wir, prüft alles und nörgelt an allem rum, was euch nicht gefällt. Und da ist ein Schlüssel in Matthäus 13, ab Vers 24, sagt Jesus, mit der Herrschaft des Himmels verhält es sich wie mit einem Menschen, der gute Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als die Saat aufging und Ähren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt jetzt das Unkraut? Das hat mein Feind getan, erwiderte er. Sollen wir das Unkraut entfernen? Fragten die Arbeiter. Nein, entgegnete er, ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn es dann soweit ist, werde ich den Erntearbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut auf und bindet es zum Verbrennen in Bündel. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Zur historisch-biologischen Seite habt ihr das vielleicht schon mal gehört, dass es in Israel ein Unkraut gibt, das ist der Taumellolch und der sieht im Aufwachsen dem Weizen so ähnlich, dass man sie nicht unterscheiden kann. Erst wenn die Ähre angesetzt ist, dann kannst du sagen, okay, das ist Weizen, das ist Taumellolch, dann kann man es trennen. Das heißt nicht, dass wir in allen Lebensbereichen sagen, lass mal geschehen, am Schluss, dann werden wir sehen, was gut und böse ist. Gott hat uns schon sehr klare Gebote und Verbote gegeben und dass wir das Gute lieben und das Böse hassen sollen. Aber es gibt Dinge, die kann man nicht unterscheiden. Und auf die Frage, wird die Welt eigentlich immer besser oder wird sie immer schlechter, antwortet die Bibel mit einem eindeutigen Ja. Ja, es gibt Dinge, die sind fantastisch. Entwicklungen, die sind wunderbar. In dem Buch Utopien für Realisten ist eine Grafik, die darstellt, wie die Lebensumstände der Völker vor 2000 Jahren waren. Und am niedrigsten waren, glaube ich, Uganda und Nigeria entwickelt und am höchsten Schweiz und USA. Und die Entwicklung hat sich in allen Ländern ins Positive verschoben. Zwar sind Uganda und Nigeria immer noch bei den ärmsten Ländern und Schweiz und USA immer noch bei den reichsten, aber insgesamt medizinische Versorgung, Wasser, Kindersterblichkeit, Analphabetismus und so weiter, auch Demokratiebewegungen, ist in allen Ländern in der Welt ins Positive gegangen. Leider gibt es trotzdem viel mehr Menschen beispielsweise in Sklaverei, als es jemals zuvor gab, weil es einfach viel mehr Menschen gibt. Wenn man also fragt, wird es besser oder schlechter, ist die Antwort eindeutig ja. Und deswegen ist es so gut, wenn wir danken können für alles, was in unserem Leben und in der Welt positiv ist. Und wenn wir klagen können über alles, was uns oder andere Menschen belastet. Das heißt ja, mit unserem ganzen Leben vor Gott zu sein. Was ist jetzt das Unerschütterliche, das hervortreten wird? Und bevor ich zu diesem letzten Teil meiner Predigt kommen werde, bitte ich euch nochmal, dass ihr aufsteht. damit wir nochmal was für unsere Biologie tun, wenn ihr so nett wärt. Denn die meisten von uns haben jetzt richtig lange gesessen und dann tut es ganz gut, wenn wir uns zum Zuhören nochmal mobilisieren. Schön, dass ihr steht. Könnt ihr mal so ein bisschen auf euren Fußballen hin und her wippen. Das bringt Blut in die Waden und mobilisiert den Organismus. Und während wir das machen, können wir so ein bisschen so unsere Finger vielleicht kneten. Ach Mensch, das fühlt sich schön an. Unsere Hände sind voller Nerven und die können wir dann mal ein bisschen strecken und walken. Euch traut und ohne euren Nachbarn zu verletzen, ein bisschen euch recken. Oh, meine Frau sagt immer, einmal recken ist wie eine Stunde Schlaf. Und jetzt machen wir mal noch eine Sache zweimal. Und zwar bleibt einfach dort, wo ihr seid. Aber ich bitte euch, dass ihr euch einmal ganz nach links, einmal ganz nach rechts, einmal ganz nach links, einmal ganz nach rechts. Und zwar ganz langsam. Und guckt mal, wie weit ihr nach links gucken könnt, ohne euren Standpunkt zu verlassen. Und dann dreht ihr euch nochmal ganz nach rechts. Ihr werdet sehen, beim zweiten Mal kommt ihr deutlich weiter. Und wer einigermaßen gelenkig ist, wird sehen, du kannst deinen Standpunkt behalten und trotzdem einen Blickwinkel von 360 Grad haben. Zumindest das, was wir gesellschaftlich auch brauchen. Ja? Einen klaren Standpunkt und trotzdem Drehmoment und Weite. Gut, wenn ihr jetzt ein bisschen mobilisiert seid, dann setzt euch gerne wieder hin. Am Ende der Zeiten wird einmal alles erschüttert werden, was erschüttert werden kann, damit das Unerschütterliche hervortritt. Und wir lesen in 1. Korinther 13, Vers 13, nun bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Und die größte davon ist die Liebe. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wir können erleben, dass der Glaube durch Prüfungen stärker und reiner und klarer wird. Und das erleben wir tatsächlich um uns herum. Wir hatten vor 5 Wochen ungefähr, also Ende August, hatten wir in Magdeburg Hoffnungsfestival, 4 Tage mit Pro Christ, wurde von Bibel TV übertragen. War für uns als Gemeinden ein Riesenwagnis. Wir haben gesagt, wollen wir uns das trauen? Ein Jahr haben 17 Gemeinden zusammengearbeitet und dann 4 Tage Festival gemacht. Wir hatten zusätzlich zu dem eigentlichen Festival 2 Straßencafés am Bahnhofsvorplatz und in der Nähe vom Festivalgelände. Und ich war für diese beiden Straßencafés zuständig. Wir haben auf dem Festivalgelände ganz wenig Seelsorge und kaum Bekehrungen erlebt. Aber auf der Straße haben wir eine Offenheit bei den Leuten erlebt, dass du innerhalb von 2-3 Minuten warst du am Herz von den Leuten dran. Und ich erkläre mir das so, die Leute um uns herum wissen, dass es Menschheitsprobleme gibt, von denen wir nicht ein einziges aus eigener Kraft gelöst bekommen. Die Welt wackelt vor sich hin. Und ich kann den Leuten sagen, weißt du, wenn die Welt, auf der wir leben, wenn das dein einziger Standpunkt ist, ein Planet, der sich mit 40.000 Kilometern am Tag um sich selber dreht, wenn das dein Standpunkt ist, dann ist kein Wunder, wenn dir schwindelig wird. Du drehst dich ja nur um dich selbst. Du brauchst einen Standpunkt außerhalb deiner Welt. Und dann hören die Leute zu. Das ist etwas anderes, als wie ich es vor 10, 15 Jahren erlebt habe. Einer meiner Söhne lebt jetzt im 7. Jahr in London und sie haben zum Ende der Corona-Zeit eine soziologische Umfrage zum Thema Glauben gemacht und sie haben herausgefunden, dass der christliche Glaube signifikant messbar zurückgegangen ist. und dass der gegebene christliche Glaube signifikant messbar gestiegen ist. Will sagen, Leute, die so lala Christen sind, die also so regelmäßig in die Kirche gehen, nämlich einmal im Jahr zu Weihnachten, die sagen, was soll mir das? Also halbe Sachen machen die Leute nicht mehr so, aber Leute, die die himmlischen Güter geschmeckt haben, die von Jesus im Herzen berührt worden sind, die Erlösung erfahren haben, die wissen, was Trost bedeutet, die ihre Sachen bei Jesus abladen können und mit Gott Gemeinschaft haben, die sagen, ich will mehr davon. Ich will bitte mehr davon. Und mittlerweile gibt es Zeitungsberichte, dass so eine kleine Erweckung unter jungen Menschen beginnt, und zwar witzigerweise besonders unter jungen Männern, wo man sagt, die waren bisher überhaupt gar nicht erreichbar. Ja? Computerspielen und abhängen, das war's. Und das ist noch keine Erweckung. Aber seit ein paar Monaten sage ich, wenn wir zum Horizont gucken, dann könnte da eine kleine Wolke sein, nur so groß wie die Hand eines Menschen. Und ich weiß, wie oft auch schon Erweckungen versprochen worden sind. Und ich weiß, was Gemeinden alles eingesetzt haben und dass da auch Enttäuschungen zu verarbeiten sind. Aber der Glaube wächst und der Mut bei Christen wächst. Auch die Demut durch das, was alles nicht funktioniert hat, die Ehrlichkeit. Es ist nicht so, dass wir uns gar nichts mehr vormachen würden. Aber wir sind ein bisschen gelöscht für Dinge, die nicht funktionieren. Und Gott holt die Ehrlichkeit aus uns raus. Und damit den Glauben und die Hoffnung. Als ProChrist auf uns zukam und gefragt hat, wollen wir ein Hoffnungsfestival machen, war natürlich einerseits die ganze Arbeit und das ganze Geld und so weiter, das wägt man schon ab. Aber eines hatte ich wahrgenommen, und zwar, dass vorher schon 2 Jahre lang plötzlich das Wort Hoffnung an ganz verschiedenen Stellen in unserem Land aufploppte. Ein Grund, warum ich momentan so lebe, wie ich lebe, ist, dass ich gesagt habe, ich möchte deutschlandweit unterwegs sein und wahrnehmen, was der Geist Gottes tut, was Gott tut. Und klassische Gemeinde ist unter Druck und verliert Leute, und gleichzeitig wachsen links und rechts davon christliche Start-ups und Lebensgemeinschaften und Gemeinden werden neu gegründet. Eine Freundin von mir ist in der Freikirchenbank und sagt, sie hat an den Kontogründungen und Kontobewegungen zum Ende der Corona-Zeit gemerkt, was da alles los ist. Hat sie vorher noch nie erlebt. Und ich merkte Hoffnung. Überall wurde Hoffnung thematisiert. Und vorher war für mich Hoffnung immer so, ja, die kleine Schwester des Glaubens. Wenn ich nicht so richtig weiß, dann glaube ich halt. Und wenn ich nicht mehr glauben kann, dann hoffe ich noch was. Und dann habe ich gemerkt, nein, Hoffnung ist was ganz anderes. Dieser Satz, die Hoffnung stirbt zuletzt, stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Hier steht, am Schluss bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Das heißt, Hoffnung ist ein ewiger Wert. Manchmal, wie Tolkien und es schreibt, sagst du, musst du Schritte machen, ob mit oder ohne Hoffnung. Aber Hoffnung gibt es immer noch. Das ist so, ich tue das Richtige. Egal, was meine Umgebung sagt und was ich fühle. Ich hoffe, dass es noch was bringen kann. Und Gott setzt die Hoffnung wieder auf den Leuchter. Und überleg mal, an wie vielen Stellen in deinem Leben hast du Dinge erlebt, wo du sagst, puh, sieht schwierig aus, aber ich hoffe. Und dann ist es doch noch wieder gut geworden. Glaube bleibt und wächst, und Hoffnung bleibt und wächst. Und Liebe? Vom Apostel Johannes gibt es die Sage, dass er in eine Gemeinde eingeladen wurde zum Predigen. Und er stellte sich vorne hin und sagte, Geschwister, liebt einander. Und dann hat er sich wieder hingesetzt. Und die Gemeinde dachte, war ja ein bisschen kurz. Aber gut, ist der Apostel Johannes, der war auch schon sehr alt und der durfte solche Sachen machen. Aber sie haben gedacht, sie laden ihn am nächsten Sonntag nochmal zum Predigen ein. Und ihr könnt euch schon denken, was passiert ist. Er ging nach vorne, guckte die Geschwister an und sagte, Geschwister, liebt einander. Und setzte sich wieder hin. Und dann sagte der Gottesdienstleiter, lieber Bruder Johannes, das hast du uns letzten Sonntag schon gesagt. Er hat gedacht, vielleicht der alte Mann das vergessen. Und dann hat er sich nochmal vorne hingestellt und hat gesagt, ja, tut das. Und dann sage ich euch was Neues. Und Leute, ich rede nicht vom grünen Tisch. Ich bin nächsten Donnerstag seit 33 Jahren verheiratet. Das ist kein Sprint und das ist kein Spaziergang. Das ist eine Dauerwanderung. Alleine schon in den Ehen und Beziehungen, was macht Gott alles an unseren Herzen, damit wir liebesfähig bleiben? Wie sehr verändert er uns durch den anderen? Liebe ist doch die Selbstüberlistung, Ehe ist doch die Selbstüberlistung zur Liebe. Und Gemeinde auch. In der Gemeinde begegne ich Gott in ganz konkreten anderen, sehr anderen Personen. Und dann zusammen zu bleiben. Und ich wünschte so sehr, dass Gemeinde da wirklich ein Prototyp ist für echte Liebe von verschiedenartigen Ebenbildern Gottes. Der evangelische Professor Michael Herbst hat mal gesagt, die Zerstrittenheit unter den Christen ist ein Skandal. Aber wie wäre es, wenn wir in schwieriger werdenden gesellschaftlichen Bedingungen das jetzt endlich mal lernen? Nächstenliebe und Feindesliebe für Fortgeschrittene. Und ich glaube, dass wenn Jesus heute seinen Jüngerkreis zusammenstellen würde, dann würde der Leute von der PDS und von der AfD nehmen. Also vielleicht sogar richtig so identitäre Bewegung und Reichsbürger. Und dann würde er sagen, erstens, folgt mir nach. Zweitens, kommt miteinander klar. Und drittens, liebt einander. Und ich habe das letztes Jahr mal an einer Stelle gepostet, dann hat jemand mit mir gleich eine Diskussion angefangen und mich am Schluss auch konsequenterweise entfreundet. Ich, okay, ist in Ordnung. Die Jünger, die Jesus zusammengerufen hat, die waren von Zelot, also Messermann, bis Zöllner. Wenn die nachts sich in einer dunklen Gasse begegnet wären, da wäre nur einer rausgekommen. Und den sagt er, folgt mir nach. Schlaft gemeinsam unter freiem Himmel, erlebt Abenteuer, verkündet das Reich Gottes und liebt einander. Natürlich nicht aus eigener Kraft. Das, was wir da hören, ist Gottes Programm. Das geht über unsere Kraft hinaus. Aber wir dürfen fest damit rechnen, in dieser Zeit, die voller Erschütterungen ist, tritt Gottes Liebe und Gottes Glaube und Gottes Hoffnung hervor. Das Unerschütterliche, das bleibt. Seid gesegnet. Amen.